Heute Abend geht's um das Single-Sein. Wenn du ein Bild vom Single-Sein malen müsstest oder dir ausmalen müsstest, wie es aussieht, wie würde dein Bild aussehen? Oder wenn du vielleicht künstlerisch nicht so begabt bist, was für Gedanken oder Gefühle kommen in dir hoch, wenn du über dein jetziges Single-Sein nachdenkst oder auch, dass du vielleicht in den nächsten 10 Jahren Single bleiben wirst? Bei vielen würde das Bild wahrscheinlich relativ düster aussehen. Bei vielen wird Single sein als eine Last gesehen, mit der man leben muss, bis man endlich das Lebensglück eines Partners gefunden hat. Fast so, als ob Single sein gewissermaßen eine Strafe von Gott ist. Ein Gefängnis, worin er dich reinsteckt und wo du drin gammelst, bis du endlich rauskommst. Aber wisst ihr was? Die Bibel, sie gibt uns eine ganz andere Perspektive auf das Single sein. In 1. Korinther Kapitel 7, da redet Paulus über das Unverheiratetsein und sagt sogar eine Sache, die wir uns vielleicht denken, wie, warum sagt er sowas? Und zwar, dass er wünschte, dass alle Single wären, dass alle unverheiratet wären. Schaut mal, in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 7 bis 8, ihr dürft gerne schon mal 1. Korinther Brief aufschlagen, wir werden heute fast nur dort bleiben, 1. Korinther 7. Und da sagt Paulus solche Worte, in Vers 7 und 8. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Wir werden gleich noch sehen, was das bedeutet. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen, die Alleinstehenden, und den Witwen, die offenbar auch alleinstehend sind, weil sie ihren Ehepartner verloren haben, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Paulus war unverheiratet, er war gerade Single und er sagt, er wünschte, alle Menschen wären wie ich. Warum sagt Paulus das? Vielleicht fragt sich, wie kann man überhaupt so gut vom Single-Sein denken? Die Antwort ist, weil Paulus seine Sicht vom Single-Sein von dem Wort Gottes prägen lässt. Und insbesondere versteht er zwei Dinge. Erstens, er versteht, dass Unverheiratetsein ein Geschenk von Gott ist. Wenn du gerade unverheiratet bist, dann hat Gott dich in diesen Stand gesetzt. Es ist kein Gefängnis, sondern es ist gerade Gottes Plan für dich. Zweitens sieht Paulus die Möglichkeiten und die Vorteile, die ein Unverheirateter gegenüber einem Verheirateten im Dienst für den Herrn hat. Dass er nämlich dem Herrn ganz ungeteilt dienen kann. Und mein Ziel für heute ist genau das, wie diese zwei Punkte mitnehmen. Dass unser Blick vom Single-Sein vom Wort Gottes angepasst wird. Dass wir sehen, dass es in sich keine Last ist, sondern etwas von Gott Gegebenes, ein Geschenk, welches uns die Türen öffnet für einen besonderen, ungeteilten Dienst für Gott. Und bevor wir uns gleich in die einzelnen Verse stürzen, will ich noch ein paar kurze Worte zu 1. Korinther 7 im Allgemeinen sagen. 1. Korinther 7, das ist eine Antwort von Paulus auf eine oder mehrere Fragen, die die Korinther hatten. Generell im 1. Korintherbrief beantwortet Paulus viele Fragen, die die Korinther gesammelt haben, mit einem Brief an Paulus geschickt haben und Paulus beantwortet sie jetzt. Und eine Frage beantwortet hier im Kapitel 7. Und wo sehen wir das? Schaut mal, in Vers 1, da beginnt Paulus so, schaut mit mir rein. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, also jemand hat ihn zuvor geschrieben, und zwar sie. So ist es ja für den Menschen gut, keine Frau zu berühren. Offenbar hatten die Korinther einige Fragen, wie sieht das Christsein aus, wie lebt man es praktisch aus und haben die ganzen Fragen gesendet Paulus beantwortet sie. Und in 1. Korinther 7 waren quasi alle Fragen oder die große Fragen, die sie zur Ehe, zur Ehelosigkeit, zur Scheidung, zur Wiederheirat, die sie hatten. Und alles, was damit zusammenhängt, das hat Paulus in diesem Abschnitt versucht zu beantworten. Und wenn wir dieses Kapitel durchgehen, ist eine Sache sehr wichtig zu verstehen. Paulus will in diesem Kapitel die Ehe nicht schlecht reden. Paulus will in diesem Kapitel die Ehe nicht schlecht reden. Er will auf keinen Fall jemanden verbieten, zu heiraten, zu sagen, du sollst nicht heiraten, du darfst nicht heiraten oder es ist ein schlechter Wunsch zu heiraten. Vielmehr will er das Unverheiratetsein, also das Single-Sein, in das richtige Licht rücken, andersrum. Zur Zeit von Paulus war es nämlich sehr selten, dass jemand tatsächlich unverheiratet Single blieb. Es war außerdem gesellschaftlich ziemlich schlecht angesehen, wenn man alleine geblieben ist, unverheiratet war. Es hatte vielmehr einen schlechten Ruf, einen schlechten Beigeschmack gehabt. Und Paulus will dieser negativen Vorstellung vom Single-Sein gewissermaßen entgegenwirken und zeigen, dass auch unverheiratet sein eine Gabe von Gott ist und dass der Unverheiratete sogar bestimmte Vorzüge hat, die der Verheiratete nicht hat. Nämlich, dass er um die Sache des Herrn besorgt sein kann. Wer einen Predigttitel braucht, ich habe die Predigt heute genannt, bist du zufrieden mit Gottes Plan? Bist du zufrieden mit Gottes Plan? Vielleicht denkst du dir, hä, ich dachte, es geht doch um Single sein. Warum heißt die Predigt dann, bist du zufrieden mit Gottes Plan? Nun richtig, es geht um Single-Sein, aber diese Frage der Zufriedenheit mit Gottes Plan hat sehr viel damit zu tun. Warum? Nun, weil die meisten von euch wahrscheinlich heiraten wollen. Oder hebt mal die Hände, wer will denn alles heiraten? Wer hat die also nicht, dass man jetzt sofort heiraten unbedingt möchte, aber er guckt in seine Zukunft und sagt, ja, ich würde eigentlich gern heiraten. Also das wäre schon die meisten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man im Single-Sein diese Frage daneben stellt. Weil oft, wenn man den Wunsch hat zu heiratet, dann wird die Zeit des Unverheiratetseins, besonders wenn es schon in die späteren 20er geht und immer weiter und weiter geht und man älter und älter wird, schnell als eine Last gesehen, als eine Strafe und man kann schnell ins Murren geraten. Warum gibt mir Gott denn nicht das Geschenk der Ehe? Deshalb habe ich die Predigt auch so genannt. Bist du zufrieden mit Gottes Plan? Und ich will mit euch zwei Punkte anschauen. Zwei Punkte, die unser Denken vom Single-Sein prägen sollen. Erstens, Single-Sein ist ein Geschenk von Gott. Und zweitens, Single-Sein erlaubt ungeteilten Dienst für Gott. Erstens, Single-Sein ist ein Geschenk von Gott. Lass uns nochmal mal die Verse 7 bis 9 in 1. Korinther 7 lesen. Da heißt es, denn ich wollte alle Menschen wären wie ich. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser, als in Glut zu geraten. Wichtig hier, Paulus denkt nicht, dass es tatsächlich besser wäre, wenn alle Christen unverheiratet wären. Also im Sinne von, dass er tatsächlich überzeugt ist, das wäre die beste Option. Nein, vielmehr drückt er hier sein inneres Verlangen, seinen Wunsch aus. Er ist sich sehr klar bewusst, dass Gott jedem das Seine zugeteilt hat. Deshalb sagte er sofort danach, ich wünsche mir das, aber mir ist natürlich bewusst, das ist mein Wunsch nur, das ist mein Verlangen, dass jeder seine eigene Gnadengabe von Gott hat. Die Frage ist, warum sagt denn Paulus dann überhaupt, denn ich wollte alle Menschen wären wie ich, wenn er sich ja bewusst ist, jeder hat seine Gnadengabe. Ich denke, weil er vor Augen hatte, welche Möglichkeiten das Unverheiratetsein für den Dienst am Reich Gottes bieten, was wir uns später noch anschauen werden, Sein Herz hat mit sehr viel Eifer für den Herrn geschlagen. Und man könnte sagen, in diesem Verlangen, ich wünschte allen wären wie ich, malt Paulus sich aus, was man alles erreichen könnte in Dienst, wie viel man den ungläubigen Menschen dienen könnten, wie viel mehr Missionsreisen stattfinden könnten. Das ist in dieser Aussage von Paulus enthalten. Deshalb sagt er, ich wünschte, alle wären wie ich. Nicht, weil er denkt, dass Single sein oder unverheiratet sein irgendwie heiliger wäre in Gottes Augen oder höher wäre in Gottes Augen. Darum geht's nicht, sondern sein Herz schlug einfach für diesen ungeteilten Dienst für Gott. Das bedeutet wiederum nicht, wichtig, dass man, wenn man verheiratet ist, auf einmal kein Herz mehr hat, was für Gott schlägt. Also das auch nicht. Aber Paulus hat einfach diese besonderen Möglichkeiten vor Augen und sagt deswegen, ich wünschte, alle wären wie ich. Und diese Möglichkeiten, die schauen wir uns gleich im zweiten Punkt noch näher an. Aber schaut mal jetzt zurück in den Text. Paulus ist sich bewusst, dass nicht jeder unverheiratet bleiben wird und auch nicht bleiben sollte. Schau mal, er sagt, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Die große Frage, die man sich dann stellt, wenn man den Text liest, ist, was genau heißt das denn? Jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Was meint Paulus hier mit Gnadengabe? Ist tatsächlich gar nicht mal so einfach zu verstehen. Es gibt hier viele Diskussionen darüber, was genau das bedeutet. Aber im Großen und Ganzen kann man das in zwei Sichtweisen aufteilen, was das bedeutet. Die erste Sichtweise, sie versteht die Gnadengabe hier, wenn Paulus von der Gnadengabe redet, jeder hat seine Gnadengabe, als eine von Gott gegebene Fähigkeit, alleine zu bleiben. Ja? Als eine von Gott gegebene Fähigkeit, alleine zu bleiben. So in etwa wie eine Geistesgabe. Einer hat die Fähigkeit bekommen, dass er alleine bleiben kann, möchte und der andere nicht. Der andere sollte heiraten. Was genau die Fähigkeit dann wieder ist denn genau, ist auch wieder Unterschiede. Aber das häufigste Verständnis ist, dass es hier, wenn es um eine Fähigkeit sich dreht, um die Gabe der Enthaltsamkeit handelt. Warum? Nun, kurz vorher hatte Paulus schon über Enthaltsamkeit geredet und ein Vers später, in Vers 9, schaut mal, da sagt er, wenn sie, also die Ledigen oder die Witwen, die er vorher angesprochen hat, sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser, als in Glut zu geraten. Das ist die erste Sichtweise, dass es eine Fähigkeit ist, eine Gabe der Enthaltsamkeit, die Gott einem gegeben hat. Die zweite Sichtweise versteht unter der Gnadengabe nicht eine Fähigkeit, die Gott gegeben hat, sondern den Stand selbst, der von Gott gegeben ist. Versteht ihr? Sie verstehen Paulus also so, dass er sagt, in meinen Worten formuliert, ich wünschte, alle wären wie ich, aber jeder hat sein eigenes Geschenk von Gott bekommen. Der eine hat es so bekommen, er hat das Unverheiratetsein gerade von Gott bekommen. Der andere so, also das Verheiratetsein. Und sie gehen, begründen das so ein bisschen weiter. Im Kontext später redet auch Paulus darüber, dass man in der Berufung bleiben soll, die Gott einem gegeben hat, zugeteilt hat. Also gibt es beides Argumente, wie man so sieht. Und ist so ein bisschen die Gegenüberstellung. Die Bibel spricht oft davon, dass die Ehe ein Geschenk ist, eine Gabe. Die Ehefrau ist eine Gabe von Gott, guter Sprüche. Und deswegen stellen sie es quasi gegenüber und sagen, auch das Single-Sein ist eine Gabe in diesem Sinne. Keine Geistesgabe, sondern ein Geschenk von Gott. Nun, das Gute ist tatsächlich überhaupt nicht wichtig, wie wir die Gnadengabe hier verstehen. Warum? Nun, weil die Wahrheit, dass das Unverheiratetsein ein Geschenk oder eine Gabe von Gott ist, etwas, wo er dich hineingestellt hat, sie bleibt nämlich trotzdem wahr. Ein paar Verse später holt Paulus diesen Gedanken nämlich nochmal hoch und sagt, schaut mal mit mir in Vers 17, ein bisschen weiter, Vers 17. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Kurz vorher hat Paulus darüber geredet, dass wenn man verheiratet ist, dass man sich jetzt nicht mehr... Hast du eine Frage? Achso. Dass man sich jetzt nicht mehr scheiden lassen soll. Die hatten die Frage, okay, ich habe einen ungläubigen Partner, soll ich mich vielleicht jetzt scheiden lassen von ihnen? Und Paulus sagt, nein, bleib in der Position, in der dich Gott berufen hat. Hier geht es tatsächlich nicht nur um die Ehe oder Ehelosigkeit. Im Kontext später sehen wir, dass Paulus auch über das Unbeschnittensein und das Beschnittensein redet oder über den Sklaven oder den Freien, also generell etwas, wo Gott einen hineingesetzt hat. Aber das Verheiratetsein und das Unverheiratetsein, sie gehören unweigerlich dazu. Auch das hat Gott zugeteilt. Und beobachtet mal, wie Paulus das hier formuliert in Vers 17. Wie Gott zugeteilt hat. Paulus sagt hier nicht, dass Gott sich ganz einfach ohne Gedanken einfach generell irgendwie das aufgeteilt hat. Der ist verheiratet, der ist nicht verheiratet. So als ob man einen Sportlehrer hat, so 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja gut, entschieden so. Nein. Er sagt hier, es heißt im Text, er hat jedem Einzelnen zugeteilt. Jeden Einzelnen berufen. Gott hat sich ganz genau Gedanken darüber gemacht und dir das Beste zugeteilt, was du jetzt brauchst. Ist das deine Perspektive auf das Single-Sein? Oder ist deine Perspektive, Gott hat mich übersehen? Wisst ihr, als Christen dürfen wir die frohe Wahrheit wissen, dass alle Dinge, die Gott tut, uns zum Besten dienen. Und wenn du unverheiratet bist, gehört diese Sache auch mit dazu. Auch wenn du dir wünschst, verheiratet zu sein. Gott, er ist unser liebender Vater. Er weiß, was für uns das Beste ist. Und er weiß auch, wann es für uns das Beste ist. Im Hauskreis, da hatten wir uns vor nicht allzu langer Zeit über das Vatersein Gottes Gedanken gemacht, dass wir die Sohnschaft haben und er unser Vater ist. Und da haben wir uns die Stelle in Matthäus 7 angeschaut und die, finde ich, passt ja auch ganz gut rein. Matthäus 7, Verse 9 bis 11. Matthäus 7, Verse 9 bis 11. Da heißt es, oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Hier geht es darum, dass Gott als unser Vater noch so viel besser handelt als ein physischer Vater, der eigentlich in Sünde geboren und böse ist. Selbst er hat ein Herz und Verlangen für sein Kind. Und Gott als perfekter, ewiger und guter hat es noch viel mehr. Wisst ihr, manchmal denken wir leider von Gott so, wie Jesus es in Vers 9 und 10 beschreibt. Wir denken, ich bitte Gott doch um einen Ehepartner, aber Gott gibt mir weiterhin das schlechte Single-Sein. Im Sinne von, ich bitte für Brot und er gibt mir einen Stein. Aber das ist nicht so. Gott gibt uns nur gute Gaben, heißt es hier. Und was interessant ist, hier heißt es nicht, dass Gott dir genau das gibt, was du bittest. Könnte man so rauslesen, aber hier heißt es, euer Vater im Himmel denen Gutes geben wird. Gutes. Das Beste, was du brauchst. Also ist Single-Sein keine Strafe vor Gott. Nein, es ist ein Geschenk, eine Gabe von Gott. In Jakobus Kapitel 1, Vers 17, bekannte Verse, da heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Jakobus macht deutlich, dass von Gott nur Gutes kommen kann. Und alles, was von Gott kommt, ist unweigerlich ein gutes, vollkommenes Geschenk, eine gute Gabe. Auch gerade dein Unverheiratetsein. In 1. Korinther 7 haben wir das auch gesehen, dass Gott jedem Einzelnen zugeteilt hat. Auch Single sein. Ist dir das bewusst? Oder ist dein Blick, es ist eine Last für mich? Deswegen habe ich die Predigt auch so genannt. Bin ich zufrieden mit Gottes Plan? Weil es so viel miteinander zu tun hat. Ob du zufrieden bist mit Gottes ewigen Ratschluss oder murrst gegen seinen Willen. Und ganz praktisch kannst du dir heute zwei Fragen stellen jetzt für den ersten Punkt. Frage dich, bin ich zufrieden? Bin ich zufrieden? Paulus sagt in Philipper 4, Verse 11 bis 13, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus sagt, er hat es gelernt, mit jeder Lage zufrieden zu sein. Es von Gott anzunehmen und nicht zu murren. Ja? Es war Philipper Kapitel 4, Verse 11 bis 13. Und auch wenn Paulus hier im Kontext über seine finanzielle Situation redet, ganz konkret, gilt dasselbe für alle anderen Dinge, auch für das Verheiratetsein und für das Unverheiratetsein. Bist du zufrieden mit Gottes Plan? Das ist die erste Frage. Und die zweite, die hängt sehr stark damit zusammen, und zwar, in was suchst du deine Freude? In was suchst du deine Freude? Die Frage der Genügsamkeit hängt stark mit der Frage zusammen, wo man seine Freude und Erfüllung sucht. Warum? Nun, wenn man nämlich in der Ehe die Erfüllung allen sucht, dann wirst du unweigerlich auch nie ohne eine Ehe zufrieden sein können. In keiner Lage. Es geht einfach praktisch nicht. Weil wenn das ist, was du brauchst, um erfüllt zu werden, kannst du es nicht. Dann ist mein Aufruf, genügsam zu sein, sinnlos. Es wird nicht klappen. Deswegen ist hier die Frage, worin suchst du Erfüllung und Freude? Ist es in einer Beziehung, in einer Ehe oder ist es in Gott? Versteht mich nicht falsch, es bedeutet nicht, dass es schlecht oder falsch ist, wenn man einen Wunsch hat zu heiraten, darum geht es hier nicht. Aber der Punkt ist, eine Ehe, eine Familie, sie wird dich nicht vollkommen glücklich machen, vollkommen erfüllen. Im Psalm Kapitel 16, Vers 11, da heißt es, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Wo ist Freuden in Fülle? Vor seinem, also vor Gottes Angesicht, sind Freuden in Fülle. Psalm Kapitel 16, Vers 11. Psalm 16. Die Freude und Erfüllung, die Gott schenkt, ist so viel größer. Wisst ihr, wenn Gott mir ein Funken seiner Herrlichkeit in seinem Wort offenbart oder wenn er mich im Gebet mit seiner Gegenwart ummantelt an seinem Thron, dann ist die Freude dort unvergleichbar schöner als alle Dinge und auch die Ehe. Bei ihm ist Freude in Fülle. In was suchst du Freude? Als eine kleine Anwendung noch, will ich euch mitgeben. Betrachte dein Single-Sein als Geschenk. Betrachte dein Single-Sein als Geschenk. Wichtig, die Anwendung wird nicht klappen, wenn du einfach versuchst, dir einzureden. Single-Sein ist ein Geschenk, Single-Sein ist ein Geschenk, Single-Sein ist ein Geschenk und gar nicht davon überzeugt bist, dass es tatsächlich gut ist, wo Gott dich hingestellt hat. Sondern du musst wirklich Überzeugung gewinnen durch sein Wort. Gott sorgt für mich und auch in dieser Lage. Deswegen klammere dich an Gottes Güte. Er ist gut und tut Gutes. Klammere dich an die Hand deines Vaters. Lerne ihn auch in diesem Bereich zu vertrauen. Nimm das Single-Dasein als ein Geschenk an. Elizabeth Elliot, die ihren Ehemann sehr früh verloren hat und den Rest ihres Lebens unverheiratet blieb, sagte einmal sehr treffende Worte zu diesem Thema. Was?
Sie hatte noch zwei.
Ja? Wirklich?
Ja. Noch zweimal.
Ich habe gelogen. Als sie Single war. Okay, gut. Dann habe ich. Sorry. Okay, die Worte sind trotzdem gut. Okay, ich lese mal vor. Sie sagte sehr treffende Worte zum Single-Sein. Interessant, aber sie war schon relativ alt, als sie gemacht hat. Egal. Wenn du heute alleinstehend bist, ist das Single-Dasein dein zugewiesener Teil für heute. Es ist ein Geschenk Gottes. Das Single-Sein sollte nicht als ein Problem betrachtet werden, ebenso wenig wie die Ehe als ein Recht. Gott schenkte beides in seiner Weisheit und Liebe. So treffen die Worte. Beides ist ein Geschenk. Und bevor wir gleich zum zweiten Punkt kommen, will ich noch zwei kurze Fragen ansprechen, die bei der Umfrage so ein bisschen drin waren und die gerade gut reinpassen. Und zwar war eine Frage drin: Ist es falsch, sich einen Ehepartner denn dann zu wünschen? Die Frage ist tatsächlich berechtigt, weil wenn man so ein bisschen liest, was Paulus in den zwei Versen schreibt, könnte man auf die Idee kommen, ist es vielleicht sogar schlecht, sich das zu wünschen? Ist es vielleicht ungeistlich oder falsch? Aber tatsächlich nein, das ist nicht der Fall. Das Verlangen nach einer Ehe, nach einem Ehepartner, das ist etwas Gutes und von Gott Gegebenes. Gott hat schließlich selbst gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Adam hatte auch ein Verlangen, jemanden an seiner Seite zu haben. Und Paulus, selbst in diesem Kapitel, wo er sehr viel über Single-Sein redet und immer wieder betont, dass es seine Vorteile hat und es in einem positiven Licht darstellt, was es ist, betont er trotz dessen immer wieder, dass es nicht falsch ist oder schlecht ist, zu heiraten. Immer wieder, Vers 28, 35, 36, 39. Wir gehen. Und die zweite Frage, die ihr gestellt habt, ist, die sehr darauf aufbauend: Wie kann man nach einer Ehe trachten, wenn der Wunsch ja nicht falsch ist, wie kann man nach einer Ehe trachten, ohne zu sehr davon vereinnahmt zu werden? Eine sehr gute Frage. Wie kann man das vereinbaren? Trachten und zufrieden sein zugleich. Nicht murren, aber auch irgendwie sich sehnen. Ich will euch drei Gedanken mitgeben. Das ist keine super krasse, lange Antwort, aber drei Gedanken. Erstens, erzähle Gott mehr von deiner Sehnsucht als deinen Freunden. Erzähle Gott mehr von deiner Sehnsucht als deinen Freunden. Der sicherste und beste Ort, um nach einer Ehe zu trachten, diese Sehnsucht auszudrücken, ohne davon vereinnahmt zu werden, ist das Gebet. Im Gebet wird ein zerbrochenes Herz aufgebaut, ein trauerndes Herz wird getröstet, ein Herz voller Unverständnis, es wird beruhigt und das Herz, es wird auf Gott ausgerichtet. Teile dein Verlangen Gott mit, aber bleibe nicht einfach nur bei dem Verlangen, es mitzuteilen, sondern ringe auch jedes Mal, Gott für deine jetzige Lage zu danken und suche die Freude in ihm. Das wird dir eine hilfreiche Balance bieten. Die zweite Sache: Denke mehr über Christus als über die Ehe. Denke mehr über Christus als über die Ehe. Wenn wir merken, dass unseren Gedanken nur noch Ehe herumkreist und Christus und andere Themen irgendwie gar nicht mehr drin sind, dann kann das ein Warnzeichen sein. Mache dir bewusst Grenzen, sodass du weniger darüber nachdenkst. Bewusst. Wo du weißt, dass du dich zu sehr reindenkst. Wo man sich zu sehr in Gedanken hineinsteigert, man vereinnahmt wird oder viel zu weit in Gedanken geht. Frage deine Freunde, wie viel rede ich über das Thema? Wie viel reden wir generell darüber, über das Heiraten? Wenn jedes Gespräch nur um das Thema sich dreht, dann ist vielleicht ein bisschen zu viel. Frage sie, sie können dir meistens auch eine gute Antwort geben. Sie sehen es von der Seite meistens auch sehr gut. Und drittens, diene anderen. Diene anderen. Dienen in der Gemeinde, es hilft enorm, um diese Balance zu halten und nicht vereinnahmt zu werden. Die Gedanken und die freie Zeit, die du dann hast, statt einfach nur irgendwie an die Ehe zu denken, kannst du sie für Gottes Reich benutzen. Und das wird dir auch helfen, die Ehe und alles andere richtig einzuordnen. Und das nicht an den höchsten Ort zu stellen. Genau darüber redet Paulus auch jetzt weiter. Dieses Dienen, Gott dienen. Wofür Gott besonders das Single-Sein auch gibt, beziehungsweise wo einfach die Möglichkeiten noch besonderer sind. Nutze das. Gott hat dir diese Zeit gegeben. Und das ist auch gleichzeitig der zweite Punkt für heute. Und zwar, Single-Sein erlaubt ungeteilten Dienst für Gott. Single-Sein erlaubt ungeteilten Dienst für Gott. Schaut mit mir in die Verse 32 bis 35. 32 bis 35. Da heißt es: Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wer kann mir in seinen eigenen Worten kurz zusammenfassen, was das Argument von Paulus hier ist? Was hat das Single-Sein in sich, wo das Unverheiratet-Sein begrenzt ist? Oder was sind die Unterschiede? Was will Paulus hier sagen? Das ist eine Frage an euch. Einfach in einfachen Worten zusammenfassen, wie man es versteht. Mhm. Noch andere Gedanken? Also es war nicht falsch. Es war halt, ob jemand noch in seinen eigenen Worten zusammenfassen will?
Vielleicht der Dienst von der Verheirateten ist mehr so auf Familie und so bezogen, während der Unverheirateter mehr auf Evangelisation oder, sag ich mal, Gottesreich in dem Sinne mehr
mitwirken. Ja, das Argument ist eigentlich ziemlich einfach. Paulus sagt, derjenige, der unverheiratet ist, hat einfach im Großen und Ganzen weniger Dinge, um die er sich kümmern muss. Paulus geht so weit, dass er sagt, gar keine Dinge. Also in dem Sinne, er sagt nur um den Herrn. Also ist eine Übertreibung offensichtlich, in dem Sinne einfach, um diesen Unterschied klar darzustellen. Und hat dadurch, dass er einfach sich um keine anderen Dinge Sorgen machen muss, kann er sich einzig und allein um die Sache des Herrn besorgen. Er hat dadurch mehr Zeit, die er Gott widmen kann, ganz einfach. Der Verheiratete hingegen, er muss sich um die Dinge der Welt sorgen, wie er der Frau gefällt. Hat dadurch weniger Zeit, beziehungsweise zwei Sachen, wo er was machen muss und kann dadurch dort offensichtlich weniger investieren. Wichtig, Paulus will hier nicht sagen, jeder, der verheiratet ist, der kann Gott nicht mehr ganz dienen oder hat irgendwie jetzt ein geteiltes Herz, wie man es in Matthäus 7 oder so liest, zwei Herren dienen, darum geht es hier nicht. Es geht wirklich um diese Möglichkeiten und Zeit, die einfach er vor Augen hat. Besonders er als Missionar, der viele Missionsreisen alles gemacht hat, einfach, die er vor Augen hat. Er will einfach aufzeigen, der Verheiratete hat mehr Verantwortung und dadurch weniger Zeit und Möglichkeiten in bestimmten Dingen. Mit den Dingen der Welt sind hier nicht irgendwelche sündigen Dinge gemeint, nein, sondern einfach alltägliche Dinge, die dazukommen, als sein Ehemann oder als seine Ehefrau. Als Ehemann musst du nicht, also versorgst du nicht mehr nur dich selbst, sondern auch deine ganze Familie, deine Ehefrau und deine Kinder. Du kannst nicht einfach nachdenken, ach, egal, ich mache das jetzt nicht mehr, sondern du hast noch andere Leute, wo du dich kümmern musst. Du musst dir Zeit nehmen für deine Ehefrau. Wenn du Kinder hast, musst du dir Zeit nehmen für deine Kinder. Deine Abende, besonders mit den Kindern, sie werden voller. Es ist viel Zeit, die dafür, drauf geht es nicht, das richtige Wort, das schlecht wäre, aber die du investieren musst. Du hast einfach mehr Sachen. Und kannst nicht einfach machen, was du willst. Du kannst auch nicht mehr nach Hause kommen und einfach Bücher lesen, solange du willst. Geht nicht. Natürlich. Was? Ja. Es sind einfach Dinge, die anders werden. Natürlich hat der Single auch seine Verantwortung. Aber Paulus sagt einfach, im Vergleich dessen sind es einfach weniger, denen er nachkommen muss. Du musst dich nicht hin und her reißen zwischen Gemeinde und deiner Familie, deiner Ehefrau und deinen Kindern. Wo du sagst, kann ich den Dienst noch annehmen oder ist es zu viel für meine Familie? Diesen hin und her reißen hast du nicht wirklich. Du kannst sagen, ja, wenn du genug Kraft hast und dich gerade krank im Bett liegst. Du kannst ungeteilt dem Herrn dienen, ohne darüber Gedanken zu machen. Du musst nicht an deine Ehefrau und deine Kinder denken, sondern kannst deine ganze Kraft für deinen Dienst nutzen. Und genauso bei den Frauen einfach. Die Ehefrau muss sich um ihren eigenen Haushalt kümmern, um die Kinder, alles was drin ist. Kommen einfach mehr Sachen dazu. Wenn du vorher irgendwo einfach zusagen konntest, wo du willst, wo du einfach Zeit hattest, ist es jetzt, okay, ich muss nicht mit meinem Ehemann sprechen, wo das, wie Zeiten, Einkaufen, alles, ist einfach mehr, was dazu kommt. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du gerne mal mit meiner Ehefrau oder einer anderen verheirateten Ehefrau reden. Und mit Kindern wird das sogar noch mehr. Wenn man verheiratet ist, hat man noch relativ viel Zeit bzw. Möglichkeiten. Aber selbst da wird es eingeschränkter. Aber besonders mit Kindern. Und Paulus' Blick für eine Ehe ist normalerweise mit Kindern in dem Sinne, im Normalfall. Was nochmal auch dazu kommt, ist dann noch eine größere Steigerung, die dazu kommt. Der Verheiratete hingegen, er kann ganz um die Dinge des Herrn besorgt sein. Und bei der Unverheirateten heißt es hier, damit sie, was sie kann sie machen kann, damit sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Wichtig, das bedeutet hier nicht, dass sie dann heiliger sein kann als die Verheiratete, weil sie ja unverheiratet ist, sondern wir müssen es parallel sehen zu der Aussage vorher. Paulus bringt zweimal dasselbe Argument, einmal von der männlichen Seite, einmal von der weiblichen Seite, als Perspektive quasi. Und es ist genau dasselbe, was er sagt. Und zwar, dass sie in dem Sinne heilig sein kann, also abgesondert, geweiht irgendwohin. Für den Herrn, mit ihrem ganzen Geist und Leib, also mit allem, was sie hat. Das ist der Gedanke hier. Und in einer Predigt hatte Theo Fries ein cooles Beispiel für das Single-Sein so ein bisschen gegeben. Er hat es mit einer Spezialeinheit oder einem Sonderkommando verglichen. Wer weiß denn, was eine Spezialeinheit ist? Wer kann mir ein Beispiel davon geben? Ja, und was? Wann kommt sie? Ja. Bei besonderen Dingen, wo die normale Polizei oder andere Dinge nicht mehr ausreicht, könnte man sagen. Und gewissermaßen ist so ein bisschen das Single-Sein auch eine Spezialeinheit, wo die Verheirateten keine Zeit und Möglichkeit mehr haben, alles ausgeschöpft ist. Da kann die Spezialeinheit der Single reinkommen. Zack, zack, SEK-Einheit reingerannt und anfangen zu dienen. Anfangen, die Sachen anzupacken und arbeiten. Ist das deine Sicht auf das Single-Sein? Eine Spezialeinheit? Ist dir bewusst, dass es unglaublich riesige Möglichkeiten und Ressourcen, die du hast? Leider wird das oft erst richtig bewusst, wenn man dann verheiratet ist und verstanden hat, oh doch, das ist ja doch dann viel mehr als ich, also es war doch viel mehr Zeit. Die haben immer von vorne gesagt, das ist so viel, aber ich habe es nie geglaubt und dann doch auf einmal doch. Aber wir müssen es jetzt schon sehen. Und in Vers 35 am Ende, da betont Paulus noch einmal, also was bedeutet der Vers, dass das, was er hier alles sagt, er nicht sagt, um ihn irgendwie um ihnen irgendwie die Ehelosigkeit anzubinden, wie so eine Fessel, dass sie jetzt ehelos sein müssen. Er sagt, nicht deswegen sage ich euch, sondern vielmehr sage ich das einfach euch, damit ihr ohne Ablenkung beständig bei dem Herrn bleiben könnt. Das ist mein Verlangen, nicht, dass ihr so machen müsst. Ich sage es aus der Motivation daher heraus, dass ihr Gott dienen könnt. Gibt es Fragen hierzu? Cool, das ist ein gutes Zeichen. Oder ein schlechtes Zeichen, weiß ich nicht. Eins von beiden. Ich will noch eine Anwendung mitgeben. Und zwar nutze deine Möglichkeiten als Single. Nutze deine Möglichkeiten als Single. Kannst du sagen, dass du gerade als Single dem Herrn so dienst, wie es Paulus beschreibt in den Versen 32 bis 35? Ungeteilt oder um eine Sache besorgt. Eine Sache vor Augen. Wisst ihr, nur weil man Single ist, heißt es nicht automatisch, dass man auch um die Sache des Herrn besorgt ist. Wäre schön und einfach, aber das ist nicht so. Deswegen müsst ihr uns fragen, bist du um diese eine Sache besorgt? Dienst du ganz und ungeteilt dem Herrn? Wofür nutzt du deine Zeit? Wofür nutzt du deine Finanzen? Wofür nutzt du deine Kraft? Nimm dir Zeit, um ganz in Ruhe nächste Woche oder sonst wann am Abend darüber nachzudenken, was deine Woche denn so füllt. Und kannst du mit gutem Gewissen sagen, ja, ich bin um diese Sache besorgt, um die Sache des Herrn. Solange du noch unverheiratet bist, hast du Möglichkeiten, die später nicht mehr da sein werden. Nutze sie. Und selbst wenn du heiraten willst, was ein guter Wunsch ist, sei jetzt als Unverheirateter um das eine besorgt, um die Sache des Herrn. Lass deinen Wunsch zu heiraten nicht das Geschenk der Ehelosigkeit und diese ungeteilte Hingabe zu Gott kaputt machen. Versink nicht in Selbstmitleid, dass du noch nicht geheiratet hast, sondern vielmehr krempel die Ärmel hoch und diene mit ganzer Kraft. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Verschwende dein Single-Sein nicht. Benutze die Zeit besonders, um so viel Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, wie nur möglich. Es wird danach nur anstrengender, besonders mit Kindern. Lisa muss jedes Mal kämpfen, um sich Zeit frei zu kämpfen, um zu lesen, zu beten. Weil die Kinder die ganze Zeit rund um die Uhr da sind. Und davor hast du die Zeit, ruhig, so viel du willst, hineinzuschauen. Nutze das. Ein paar praktische Tipps. Eine Frage, die noch beim Single-Sein gestellt wurde, ist, wie man seine Zeit nutzen kann, wenn man zu Hause auf einmal nichts zu tun hat. Man sitzt zu Hause und hat irgendwie nichts zu tun. Und hier würde ich von zwei Fällen ausgehen. Der eine Fall ist, du wolltest eigentlich dienen, hattest was vor, spontan fällt irgendwas aus und jetzt hast du einfach Zeit bekommen. Und du sagst, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Fall zwei, wenn du generell merkst, dass du einfach viel freie Zeit hast und irgendwie nur zu Hause rumsitzt, was kannst du damit anfangen? Beim ersten Fall, wo spontan vielleicht was ausfällt oder du nicht weißt, lohnt es sich vorher schon Gedanken zu machen, welche Aufgaben du erledigen kannst, wenn mal etwas Spontanes ausfällt. Du kannst dir einfach eine To-Do-Liste machen, eine kleine Sache, und sagen, okay, das und das sind Sachen, die ich erledigen kann, die bevorstehen, die ich machen kann. Und wenn ich einfach die Zeit da habe, spontan in diesem Tag, mehr Zeit frei wird, kannst du es abarbeiten. Kannst du nur sagen, ah, hier, ich weiß, was ich tun muss. Weil wenn du erst reinkommst, ist es meistens so, was tue ich eigentlich? Denkt man so nach, weiß nicht, kurz zwei Sekunden nachgedacht, eigentlich nichts zu tun, aber ich kann ja machen, was ich will und dann, weiß nicht, ob man YouTube oder sonst wo geht. Aber wenn man vorher sich Gedanken gemacht hat, doch, es gibt eigentlich einige gute Aufgaben und wenn du keine hast, komm auf uns zu, wir finden welche. Beim zweiten Fall, wenn du merkst, du hast generell viel freie Zeit und einfach noch Puffer, dann ermutige ich dich einfach zu überlegen, wo kann ich einen weiteren Dienst oder eine ständig größere Aufgabe übernehmen, wo ich einfach die Zeit habe und gucke, das würde ich schaffen. Und beginn sie mit vollem Eifer zu tun. Oder nimm dir Zeit, das IBTC zu machen. Dann wird das deine Zeit füllen und deine Aufgaben bestimmen. Lass deine Single-Zeit keine Entspannungszeit sein. Lass deine Single sein, keine Entspannungszeit sein, im Sinne von, ja, ich bin ja noch jung, jetzt muss ich noch genießen, ein bisschen entspannen, wenn ich älter bin, fange ich an zu arbeiten. Paulus sagt, es ist genau falsch, es ist eine falsche Sichtweise. Investier dich. Nicht deswegen sagt Paulus, ich wünschte, alle wären wie ich, weil als Single sein ist richtig entspannt, also man muss hier gar nichts machen. Nicht deswegen sagt Paulus das. Er sagt, es ist so gut, weil ihr dienen könnt. Viel dienen könnt und unabgelenkt seid. Single sein ist ein Geschenk von Gott. Bist du zufrieden mit seinem Plan? Single sein erlaubt ungeteilten Dienst für den Herrn. Bist du ganz um die Sache des Herrn besorgt? Gibt es noch Fragen? Dann dürft ihr gerne mit mir aufstehen. Ich bete noch mit uns. Und anschließend gibt es noch ein paar Ansagen für den Abend. Herr, ich danke dir dafür, dass du sowohl das Single-Sein als auch die Ehe als ein Geschenk gibst, als unterschiedliche Möglichkeiten und Aufgaben hineingelegt hast. Ich möchte dich bitten, dass wir eine biblische Sichtweise haben, dass wir uns prägen lassen von deinem Wort, dass wir uns in deiner Hand bergen und uns wirklich, und wirklich vertrauen auf deinen Zeitplan, was du mit uns vorhast. Ich bitte dich für alle, die unverheiratet sind, dass sie die Möglichkeiten, die sie jetzt haben, nicht einfach liegen lassen und einfach keinen Blick dafür haben, sondern dass sie sich investieren, dienen. Ungeteilt und ganz für dich. Herr, bitte hilf uns, dich nicht auszutauschen mit einem perfekten Bild der Ehe und darin unsere Erfüllung zu suchen, sondern dir allein. Denn nur dort gibt es Freude und Fülle bei deinem Angesicht. Amen.